Sportcast Freiburg. So. Hey! So, wir lassen es jetzt drin. Das war jetzt der zweite Versuch. Dann hallo und herzlich willkommen zur 354. Episode des Podcast Freiburg. Der SC ist Derby-Sieger. Der Titel hat sich von alleine geschrieben. Und ich sitze hier zu zweit mit dem lieben Paddy, der voller Ekstase vorgestern im Stadion war. Wie geht's dir? Hi,
guten Abend. Ja, ich meine, es ist Montag, deswegen ist der schnöde Alltag wieder da, aber boah, das war geil. Es war einfach richtig, richtig geil. Und nachdem das Spiel lange Zeit eher schnöde war und man sich gefragt hat, warum man eigentlich dasteht, war dann ab dem 2-1 bei dem absoluten Moment der Ekstase, war wieder klar, warum man sich das eigentlich immer wieder im Stadion gibt und im Block steht. Und im Endeffekt auf einmal ist gefühlt die letzten zwei Wochen davor wieder schön vergessen worden und man hat gedacht, okay, alles geil, wir werden Euroleague-Sieger.
Irgendwie ist deine Kamera bei mir eingefroren, ich weiß nicht warum, aber wir managen das auch so, denke ich. Wir sind ja zu zweit, aus, an, immer noch, schade. Auf jeden Fall haben wir beide die Herausforderung, dass wir ein Spiel besprechen, während du zweimal am Stadion warst dieses Wochenende, warst ja bei den Frauen und bei den Herren. Und ja, ich hatte selber natürlich Kreisligaspiel und habe die Schlussphase dann auf dem Handy geschaut, die letzten 15 Minuten. Ich habe mir die richtigen 15 Minuten ausgesucht, sagen wir es mal so.
Absolut.
Also alles richtig gemacht. Meine Fußballkumpels aus Friedrichshain mussten damit klarkommen, dass ich dann dreimal kurz nach unserem 4-3 Sieg noch dreimal jubeln durfte. Das fand ich auch sehr schön. Ich hatte schon ein Bierchen in der Hand. Immerhin. genau, wir beide nehmen zu zweit auf. Wer uns unterstützen möchte, kann das sehr gerne tun. Wir haben Shownotes dafür in den Shownotes gibt es Links dafür, so rum. Und an der Stelle nochmal Werbung für die Frauenfolge. Kannst du eigentlich selber machen, aber ihr drei habt wieder große Vorberichterstattung zur SC-Saison gemacht. Und yes, hat ja gut geklappt jetzt mit 4 Punkten aus 2 Spielen.
Voll. Guter Saisonstart bisher. Neuer Kader, neuer Trainer, neues Spielsystem. Sehr spannend alles. Als wir die Saisonanalyse oder Saisonvorschau gemacht haben, waren wir uns noch sehr unsicher, wie man aufstellen würde. Aber es ist sehr interessant und macht sehr viel Spaß. Man spielt jetzt mal ganz was Neues mit einer Raute und Doppelsturm. Das macht sehr viel Spaß und punktetechnisch 4 Punkte aus 2 Spielen ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Start und man kann gespannt sein, wie es jetzt diese Woche Freitag beim Heimspiel im Dreisamstadion gegen den HSV, da gab es ja den Heimrechttausch, wie es da weitergehen wird. Punktet man da weiter, kann man von einem sehr, sehr gelungenen Saisonstart reden.
Sehr cool. Die Folge war die letzte Folge, die 353 und ist natürlich in der Mediathek zu finden. Große Hörempfehlung. Ich verfolge die Frauen ja nicht immer und habe mich sehr gut abgeholt gefühlt auf jeden Fall. So, dann kann ich noch kurz sagen, wir haben die 1000 Follower auf Instagram geknackt. Also ab jetzt bitte nicht mehr entfolgen, die uns folgen. Das wäre nett.
Und außer es geht immer so hin und her, so dass man jetzt einfach jede Folge immer wieder neu sich freuen kann, dass man 1000 erreicht hat.
Genau. Und unser nächstes Ziel sind dann 1904 Follower wahrscheinlich, oder?
Ja, finde ich gut. Gutes Ziel.
Sehr gut. So, bevor wir über das Spiel sprechen, ist, was wir natürlich sehr euphorisch tun werden, haben wir noch ein paar aktuelle Themen. Ich komme mal einmal ganz kurz auf die 5 Nationalspieler zu sprechen, die in der Welt umherreisten. Wir haben Philipp Lienhardt für Österreich gegen Zypern und Bosnien jeweils zweimal 90 Minuten durchgespielt. Der scheint da jetzt wirklich auch unangefochtener Stammspieler endlich zu sein. Freut mich zu sehen, auf jeden Fall. Das ist richtig cool. Wir haben Irigé gegen Djibouti und Ägypten, jeweils in der Startelf gestanden. Cooles Tor gemacht. Da freut man sich, wenn man die YouTube-Highlights anschaut, auf einen Irigé in der Zukunft. Wir haben Yuito, der gegen Mexiko einen Kurzeinsatz hatte und einen sehr guten Startelf-Einsatz gegen die USA. Ist davon auszugehen, dass das der Grund war, dass er nicht im Kader war, weil er auf der anderen Seite der Welt gekickt hat, noch ein paar Tage zuvor.
Er kam auch erst am Donnerstag wohl überhaupt zurück zur Mannschaft und dann war es wahrscheinlich schon sehr, sehr kurz mit Zeitumstellung einmal um den halben Globus fliegen, Donnerstag ist ankommt, keine 48 Stunden später Spiel. Wahrscheinlich war das dann wirklich der eindeutige Grund.
Wir haben Mansambi, über den wir viel sprechen werden in diesem Spiel, der eine halbe Stunde jeweils gespielt hat gegen Kosovo und Slowenien, also auch da in der Schweizer Nationalmannschaft voll angekommen ist. Zu Recht, meiner Meinung nach.
Ja.
Du dickst. Und Bruno Ogbus hat gegen Albanien und einen Kurzeinsatz gegen Estland bei der U21 der Schweiz. Auch der kommt also auf Minuten. Hat ja auch bei der zweiten Mannschaft am Wochenende gekickt, werde ich nachher kurz erzählen. Sicherlich auch erfreulich, dass der quasi auskuriert ist und wieder in Zukunft eine Option darstellen kann. Ganz cool so. Es ist schön, dass es nicht 9 Spieler sind, aber die unterwegs waren, haben schon ihre Erfolgserlebnisse gefeiert.
Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch mal gar nicht so schlecht, gerade nach dem Saisonstart, dass der Großteil der Mannschaft dann wirklich zu Hause war. Gerade von den Spielern, die man vielleicht eher kritisieren konnte, beziehungsweise wo man gehofft hat, dass es gut ist, wenn die nochmal zusammen trainieren. So, ich sag mal, Doppel-6, Eggestein, Osterhage, der dann wieder genesen war und so. Ich glaube, das war jetzt nicht schlecht, dass wir viele Spieler haben, die zu Hause geblieben sind.
Absolut. Wir haben ein paar Fan-Themen noch, so oder fanbasierte Themen, da kannst du sicherlich auch noch ein, zwei Wörter dazu sagen. Wir haben einmal das Jubiläum 70 Jahre Dreisamstadion. Gab es eine Sonderfolge Podcast vom SC, die vor kurzem rauskam. Ich habe sie mir noch nicht angehört. Und im Heimspiel war ein bisschen was drin. Synthesia hatte eine schicke Sonderausgabe von den Südseiten mit Dreisamstadion-Schwerpunkt. Also das scheint gerade sehr im Fokus zu sein, was ganz cool ist.
Voll, also gerade die Südseiten von Synthesia kann man voll empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal davon welche beim nächsten Heimspiel geben wird. Die sind ja leider auch nicht online zu finden, aber da wurde sich echt Mühe gegeben. Ich glaube, über 40 Seiten an Inhalt, mittlerweile ja Farbdruck, gute Qualität. Also die hauen da wirklich was Gutes raus und haben da wirklich coole Stories drin. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Heft von Fans für Fans, kann man sagen.
Ja, richtig cool. Am 16. September, am Dienstag, also heute für die schnellen Hörer, Hörerinnen unter euch, ist im Swamp eine Lesung unter dem Titel des Buches Spielball der Ideologie. Oder ist es eine Diskussion? Das ist wahrscheinlich beides.
Ja, Lesung mit anschließendem
Gespräch.
Gespräch, genau.
Alteingesessene werden den Moderator kennen, Rudi Raschke. Also wer da heute Abend um 19 Uhr noch vorbeischauen möchte, kann das gerne tun. Und dann gibt es noch eine Aktion von der Supporters Crew IWF und Corillo, die einen Gutscheintausch organisieren für Geflüchtete, die quasi dann mit dem Bezahlkartensystem sich das tauschen können und so die Möglichkeit haben, Sachen zu tauschen, was ich sehr, sehr cool finde.
Voll. Also gute Aktion, weil es ist natürlich schon so, dass diese Bezahlkarte von sehr vielen Alltagserledigungen ausschließt. Und da wird letztendlich, wenn man sich entschließt, das zu unterstützen, kann man den Betroffenen helfen und selbst verliert man auch kein Geld oder so, weil man kriegt dann letztendlich die entsprechenden Gutscheine für Aldi und Co. Während das Bargeld dann halt zu den Betroffenen geht. Fand ich ganz cool, Aktion.
Ich auch. Dafür wird es sicherlich auch Informationen im Internet geben. Da haue ich mal einen Link in die Shownotes noch dazu. Genau, und dann hat der Lee, du lachst schon, du siehst auch das Skript. Komm, erzähl selbst.
Eigentlich mal, man muss sagen, erstmal sehr cool. Es gibt dieses Jahr immer mal wieder Artikel, die von Mitgliedern des Arbeitskreis Vereinsgeschichte, in dem ich ja auch aktiv bin, im Heimspiel erscheinen, weil der SC da durchaus sich wünscht, dass auch ein paar geschichtliche Themen mehr in diese Zeitschrift kommt. Und da war natürlich das Dreisamstadion, das 70-jährige Jubiläum, ein guter Anstoß für. Und da gab es den ersten Text von einem Arbeitskreismitglied von Thomas Müller-Heiduck, der dort einen zweiseitigen Text über das Dreisamstadion verfasst hat. Sehr cool. Es gab unter anderem auch noch eine kleine Rückschau auf die Veranstaltung, die wir beim Fanprojekt durchgeführt haben, 11 Fragen an Melanie Behringer, die vor ein paar Wochen war, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war sehr cool. Es gab eine sehr coole Anekdote dabei, nämlich bei dem Dreisamstadion-Artikel war dann in der Infobox neben dem Artikel ein QR-Code abgebildet, der zur Social-Media-Präsenz auf Instagram vom Arbeitskreis Vereinsgeschichte zeigen sollte. Nur da hat wohl irgendjemand bei der Herstellung des QR-Codes nicht richtig aufgepasst und stattdessen landet man, wenn man diesen QR-Code einscannt, bei einer YouTube-Ansprache von Arteta bei Arsenal, der seine Spieler mit einer Glühbirne versucht zu motivieren. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was will der SC oder die Heimspielredaktion uns damit sagen? geht vielleicht, wollen die, dass bei uns oder bei den Lesern ein Licht aufgeht? Man weiß es nicht. Ist aber schon sehr funny. Man muss sagen, es ist immerhin was mit Fußballbezug. Wer weiß, was da vielleicht sonst noch in der Zwischenablage gespeichert gewesen sein könnte. Was. Ja. Aber ja, das ist natürlich, also darf halt eigentlich nicht passieren, wenn man irgendwelche auch Korrekturläufe oder so hat, dass da jemand einen QR-Code erstellt und der halt nicht dorthin führt, wo er hinführen sollte.
Das ist sehr funny.
Ist aber sehr lustig, eine kleine kuriose Geschichte und ich finde es auch irgendwie passend. Ja, wir reden oder forschen ja über Geschichten im Umkreis des Vereins und dann ist der SC um eine weitere sehr kuriose Geschichte auf jeden Fall reicher.
Okay, das ist sehr, sehr lustig. Habe ich nicht komplett mitbekommen, aber finde ich sehr funny. Na gut, mit diesem Thema beenden wir die aktuellen Geschehnisse und kommen zum aktuellsten und das ist das Spiel unserer Freiburger gegen den VfB Stuttgart. Wir fangen immer mit dem Gegner an. Ich habe die liebe Juliane bei der letzten Aufnahme gefragt, welcher der ganzen Ex-Freiburger denn treffen würde gegen den lieben SC. Die Quote war, glaube ich, am geringsten, dass es Demirovic von den ganzen Ex-Freiburgern wird.
Und wenn er trifft, dann trifft er immer mit einem absolut verrückten, geilen Tor, man muss es leider so sagen, nur um dann trotzdem 3-1 zu verlieren und das finde ich sehr, sehr witzig.
Ja, ich habe das schon hier schon mehrfach gesagt, ich bin ja mit meinem Demirovic-Hate nicht so ausgeprägt wie manch andere. Ich finde die nach wie vor.
Wie ich beispielsweise.
Ja. das Tor ist natürlich krass, wir werden gleich drüber sprechen, aber es ist natürlich richtig, richtig, richtig gut. Und er ist gerade tatsächlich auch wichtig. Stuttgart hat viele Verletzte, also Undav fehlt gerade zum Beispiel, Alda Kiel, Silas, auch Offensivkräfte, die gerade fehlen. Und Wolter Made ist ja nach England gewechselt, ganz zum Ende für eine Stange Geld. Hat übrigens getroffen gegen Newcastle bei seinem Debüt. Genau, von daher wird er schon wichtig und ist natürlich ein guter Stürmer. Das Tor ist halt krass. Ansonsten, ich kann kurz die Aufstürmer durchgehen. Nübel im Tor, Chabot, Jeltsch in der Innenverteidigung, Wagnermann rechts, Mittelstädt links, Stiller, Karasor Mittelfeld, Leveling, Kanus und Bunani quasi in der offensiven Dreierreihe. Man sieht da viele bekannte Namen aus den erfolgreichen Jahren der letzten Jahre und dann sieht man aber auch viele Neuzugänge, die, wie ich gerade gesagt habe, aufgrund von Verletzungssorgen und Abgängen sich auch noch finden müssen. Also Stuttgart, ich kann ja mal kurz sagen, hat ja knapp gegen Union Berlin verloren, 2-1 und dann 1-0 gegen Gladbach gewonnen. Gegen Braunschweig im DFB-Pokal ist man erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Also der Saisonstart ist jetzt mit der Niederlage in Freiburg sicherlich kein sehr guter, im Gegenteil. Und ein 1-0 zu Hause gegen Gladbach ist nach dem Spieltag gegen Bremen auch noch anders zu bewerten übrigens.
Ja, voll. Ich glaube, die Stuttgarter sind nicht so zufrieden, wie der Saisonstart ist. Man hat das auch nach dem Spiel erlebt, da gab es rege Diskussionen zwischen, ich sag mal, vorderster Fanreihe im Gästeblock und den Spielern, die nach dem Spiel hingelaufen sind. Also da, das läuft nicht ganz so gut bei denen. Und man muss auch, wenn man, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, so wirklich viel getan, um das Spiel zu gewinnen, haben sie halt eigentlich auch nicht. Sie hatten halt eigentlich einen genialen Moment, ein, zwei gute Chancen, aber mehr war da auch nicht. Und die haben schon eher versucht, so irgendwie das 1-0 über die Zeit zu bringen und über die Zeit zu schlafen, so ein bisschen den Gegner mit reinzuschlafen, einfach die Sachen gut zu verteidigen. Und wenn das dann aber halt nicht klappt, wenn man das Spiel dann halt in den letzten 10 Minuten noch so richtig aus der Hand gibt, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob so ein bisschen auch so was wir ein bisschen beim Spiel gegen Köln schon hatten, ob dann so die Einstellung auf dem Platz gerade eigentlich so stimmt und das, was man vorhat. Und ja, also nicht so happy auf jeden Fall.
Ja. Die Neuzugänge Bunani und Kanus haben schon auch sehr gute Ansätze, wie ich finde. Also das ist schon auch vielversprechend. Aber ja, wie gesagt, Findungsphase. Hoeneß hat in der Pressekonferenz danach viel von zweiten und dritten Bällen gesprochen. Also wir werden gleich über Freiburgs Spielweise sprechen. Und natürlich war die auch ein bisschen defensiv, destruktiv, lange Bälle, zweite Bälle, dritte Bälle gewinnen und auch über Emotionalität kommend und Zweikämpfe gewinnen. Ja, da hat Stuttgart, die ja besser ins Spiel gekommen sind, wo gehst du, glaube ich, mit, und so weite Strecken der ersten Halbzeit eher auf Stuttgarts Seite gehen, auch wenn es jetzt nicht überragend war. Aber gegen so einen defensiven Block hat Stuttgart jetzt auch gerade in der Verfassung, in der sie sind, einfach nicht so einfach.
Ja, ich glaube, da können wir auch, das passt ganz gut zum SC rüberspringen, weil dieser gerade, ich sag mal, eher defensivere Ansatz hat man halt gesehen, weil jetzt zum ersten Mal wieder Osterhage und Eggestein zusammen die Doppel-6 markierten und Mansambi ein Stück nach vorne auf die 10 gerückt ist, weil Yoito ja auch gar nicht im Kader war. Und das hat man schon gemerkt, dass das Spiel dann eine ganz, ganz andere Statik entwickelt und viel, viel ich will nicht mal sagen unbedingt defensiver, aber viel geordneter und eher darauf besonnen, nichts zuzulassen, als jetzt große Sachen zu versuchen im Spielaufbau. Und dadurch war dann schon eine sehr, sehr zähe Anfangsphase vor allem dann.
Also. Osterhages Siegesquote spricht für ihn.
Voll, also man muss ja auch sagen, so sehr wir auch gehypt haben, Eggestein, Mansambi mit Yoito davor, es hat halt zumindest defensiv nicht so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat, weil da halt doch, der eine ist super jung, der andere ist jetzt nicht viel älter, aber ist halt auch das erste Bundesliga-Jahr dann. Da ist dann einfach schon viel, da muss ich viel noch finden. Und man hat, glaube ich, in dem Spiel gesehen, dass Mansambi auch eine Stufe weiter vorne ein bisschen besser aufgehalten ist, als jetzt wirklich ja fast schon eine defensive 6 spielen zu müssen. Und da war das schon okay. Und man sagt ja, Erfolg gibt Recht, aber man weiß schon, warum man das so aufgestellt hat. Und man hat auch wenig zugelassen. Und dass man dann halt sich solche Einzelaktionen mal fängt als Tor, das kann halt leider immer passieren. Aber im Großen und Ganzen hat man da schon sehr geordnet gestanden und sehr, sehr gut und hat die Sachen dann erstmal, hat sich drauf fokussiert zu überlegen, okay, lass halt mal nichts fangen, bevor wir hier wieder 2-3 Tore im Rückstand sind und halt nach vorne zu wenig passiert, um das auszugleichen. Also genau. Dann doch nicht der Ansatz, lieber 4-3 gewinnen, sondern 1-0, besser als 1-0. Das hat man doch eher einen anderen Ansatz verfolgt, nämlich lieber versuchen, mit einem Tor zu gewinnen, als halt irgendwie den Schützen festzustellen.
Streichische Schule nach 2 Niederlagen erstmal zurück zu den Basics.
Ja, ein bisschen schon. Ich hätte nicht gedacht, dass es, also doch, ich hätte gedacht, dass Doppel-6 Eggestein Osterhage passieren würde, wenn Osterhage wieder fit ist, einfach weil ich glaube, es war wichtig, das zu ändern nach den ersten Spielen. Aber dass es dann auch von Erfolg gekrönt ist, das hatte schon leichte Streich-Vibes. So dieses erstmal Back to Basics, Pässe spielen, notfalls das Ding rauskloppen und dann mal schauen, was noch passiert.
Genau, im Spielaufbau stand der SC mit Lienhardt und Ginter sehr breit. Also Ginter und Lienhardt versuchen dann auch die Bälle zu schlagen und machen es wirklich, wirklich sehr, sehr breit. Kübler schiebt natürlich mit seiner Schnelligkeit, auch wie beim Tor und so, versucht da die Schiene zu bespielen dann. Aber Eggestein und Osterhage sind halt dann in ihrem Spiel sehr konservativ. Beste ist in die Startelf gerückt. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, gute Standards und verbesserter Auftritt, also leicht aufsteigender Pfeil nach, voll, nicht senkrecht nach oben, aber zumindest mal diagonal rechts hoch.
Ja, okay, so würde ich es auch unterschreiben. Ja, ich fand es nämlich wirklich einen sehr, sehr guten Auftritt von ihm. Ich glaube, da auch ein bisschen folgerichtig nach den Auftritten von Dingschi, dass Beste die Chance bekommt, jetzt wo er fit ist. Und er hat die Chance genutzt, würde ich sagen, genauso wie, wenn wir auf noch eine weitere Änderung schauen, auf Jordi Makengo, der für Günni reinrotiert ist und durchgespielt hat, der das auch echt gut gemacht hat in dem Spiel, fand ich. Gutes Spiel gemacht, sehr abgeklärt, sehr weit nach vorne häufig eingerückt, also ist sehr häufig Grifo hinterlaufen. Man hat allgemein beide Außenverteidiger sehr hochgestellt im Spielaufbau, sodass die gefühlt fast schon Flügelverteidiger waren, während dann Beste und Grifo manchmal ein bisschen eingerückt sind. Ich würde sagen, von allen, die reinrotiert sind, Osterhage, Beste, Makengo, kann man keinen wirklich kritisieren, sondern alle haben das bestätigt, warum sie reinkamen.
So, und dann zur Spielweise zitiere ich kurz Nick aus der Badischen Zeitung. Also eigentlich finde ich die ersten 4 Worte des Artikels sehr cool, weil das ist 45 mal langer Hafer. Und der Artikel hat den Titel SC Freiburg kommt durch Vielseitigkeit im Spielaufbau zum Erfolg. Da bezieht er sich auch hauptsächlich, also klar, er bezieht sich auf die unterschiedliche Herangehensweise jetzt im Vergleich zu den Spielen davor und dass man viele lange Bälle geschlagen hat. und dass Lienhardt und Ginter da auch eine Qualität haben und man eben auf zweite Bälle, dritte Bälle, Höhler, Mansambi, Chaos geht quasi und die defensive Ordnung dadurch halt nicht aufmacht und verliert und wenn man den Ball verliert. Aber es geht natürlich auch um die Wechsel wie Matanovic und Scherhand, die dann, als sie reingekommen sind, Scherhand bringt ein anderes Element mit rein, mit Tempo-Dribblings, was Grifo nicht macht. Matanovic wurde oft flach angespielt in den Fuß und konnte die Bälle gut verteilen. Genau, also das ist schon spannend, dass man da unterschiedliches Spielermaterial hat, auch wenn ich das Wort nicht mag, und dadurch aber auch unterschiedliche Herangehensweisen pflegen kann.
Ohne jetzt schon wieder viel zu viel vorweggreifen zu wollen, aber das Spiel hat sich zum Positiven geändert durch die Wechsel, weil davor war es halt wirklich 70 Minuten lang, wir bolzen den Ball nach vorne oder in den Strafraum, und das war aber halt wirklich die einzige Idee. Also die einzige Idee zum Tore schießen war eigentlich, wir schlagen den Ball in den Strafraum und hoffen, dass da irgendwas passiert, aber gerade Chabot zum Beispiel hat einfach alles weggeköpft. So, also ich glaube von, was waren es, 31 Flanken, glaube ich, laut SofaScore sind 3 angekommen. Und das ist keine gute Quote. Ja. Und da muss, wenn man das halt, das hat man halt 70 Minuten eigentlich fast durchgezogen, diese Idee. Und das war schon.
Und ich sag da ja, Höhler ist die ärmste Sau.
Also. Ja, also klar, weil er ist dann halt nicht der Spieler, mit dem du das spielen kannst. Wenn du halt sagst, gut, man will halt so Gregoritsch-mäßig spielen quasi, das heißt, man spielt die ganze Zeit, versucht hoch in den Strafraum zu spielen, dass man Gregoritsch, dann brauchst du aber halt einen Spieler wie Gregoritsch, also Matanovic beispielsweise, der körperlich das eher machen kann, aber ich glaube, selbst Matanovic hätte mit der Taktik gegen Chabot Probleme gehabt. Höhlers Statistiken lesen sich halt echt bescheiden.
Ja, ja, klar.
Weil, also, was hat er, 8 Pässe gespielt, die ankamen? Er hat 4 von 13 Kopfballduellen gewonnen, das ist halt nicht viel, aber da muss man halt sich halt die Frage stellen, sollte man es dann nicht irgendwann anders probieren, wenn es halt, also 45 Minuten schon nicht klappt und nach der Pause wird es halt eigentlich nicht viel besser, will man es dann nicht lieber mal flach probieren? Beispielsweise. Und das
macht
halt
man
bisschen,
wahrscheinlich, wenn man mehr Punkte auf dem Konto hat, aber
ja. Ich glaube, es ist halt schwer zu sagen, ich bin auch, da bin ich zu wenig Fußballtheoretiker und ich bin erst recht kein Trainer, deswegen ich bin derjenige, der eigentlich nichts dazu sagen kann, ob das jetzt schlau ist oder nicht. Aber wenn halt etwas so gar nicht funktioniert, das weiter durchzuziehen und zu hoffen, dass es irgendwann halt doch funktioniert, das fand ich halt doch sehr ernüchternd. Und das hat die ersten 45 Minuten dann natürlich noch angetrieben durch das 1:0 von Stuttgart, sehr schwer erträglich gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich echt sauer bin, weil ich nicht gesehen habe, wie das besser werden soll.
Ja, wenn man sich die Großchancen in Anführungszeichen anschaut. In der ersten Halbzeit hat Freiburg dann tatsächlich trotzdem mehr, weil man ja durch diese Flanken in den Strafraum und die tropfen dann irgendwo rund um den 16er runter und dann gewinnt man den zweiten Ball. Da kommt dieser geblockte Eggesteinschuss und dann der beste Schuss zum Beispiel und auch der Osterhage-Kopfball kurz vor der Halbzeit. Das sind natürlich auch Chancen, die dadurch zustande kommen. Das sind jetzt keine Hochkaräter und man kombiniert sich durch und läuft allein aufs Tor zu. Aber man hatte jetzt nicht krass weniger Chancen, als es zum Beispiel Stuttgart hatte.
Das stimmt, aber man muss jetzt zum Beispiel sagen, also gut, ich würde sagen, dass dieser Kopfball von Osterhage ist der, was am meisten dafür spricht zu der Taktik, nämlich Flanke rein. Und da war er wirklich frei, auch beim Kopfball, den hat er aber sehr deutlich drüber gesetzt. Mhm. Aber beispielsweise diese wirklich sehr gute Schusschance von Beste, da kam der Ball halt zum Beispiel flach leicht in den Rückraum. Und halt nicht einfach nur planlos hoch in Richtung Fünfer gespielt oder so. Und sowas hat ein bisschen gefehlt. Und wenn man dann halt auch die 3 Tore sieht, oder zumindest die 2 Tore und die Entstehung des Elfmeters, die sind halt alle anders gefallen. Das kann man sagen, es ist so, wie es ist. Vielleicht hat man den Gegner auch müde gespielt durch die immer gleiche Taktik. Und dann sind natürlich die Sachen, die da rausbrechen, schwerer zu verteidigen. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, unser beider Fazit ist natürlich, man hofft, dass da spielerische Besserung entsteht, obwohl man jetzt 3:1 gewonnen hat. Aber ich glaube, das wird noch kommen. Gib denen mal noch ein bisschen Zeit.
Voll, und man muss auch sagen, der Sieg jetzt fühlt sich trotzdem nicht schlechter an, sondern das war ein
absichtlich emotionales Highlight zum Ende gesetzt.
Es war wirklich, das war wirklich sowas richtig, ein Sieg für die Emotionen, und gerade dieses 2:1, das hat man auch bei jedem auf der Bank gemerkt, wie ein Adamu da angesprintet kam, beispielsweise zum Torjubel und so. über das ganze Feld quasi geflitzt ist. Das war für die ganze Mannschaft, war das einfach ein sehr, sehr wichtiger Sieg und das Spiel auch noch zu drehen in der Schlussphase. Da ist erstmal alles andere, wie es entstanden ist, nicht mehr das Wichtigste.
Also mein Team hat ja jetzt 9 Punkte nach 3 Spielen und eine Tordifferenz von 12-9. Also wir haben gefühlt jedes Spiel 4-3 gewonnen. Und es ist schon so, dass man als Trainer dann auch ein bisschen verrückt wird, aber diese emotionalen Höhepunkte zum Ende natürlich auch sehr schön sind und man mitnimmt. Irgendwann ist das Glück wahrscheinlich aufgebraucht. Aber wir nehmen das jetzt so, wie es ist und freuen uns einfach.
Voll.
Ich gehe aber davon aus, dass du in der Anfangsphase und in den ersten 20 Minuten bis zum Tor und dann kam auch noch das Tor oft am Haare rauf warst.
Ja, die ich nicht mehr habe, aber... Ja,
ich hab's gedacht, als ich es formuliert habe, aber ich kam nicht mehr raus, dass er so Barthaare.
Ich fand's jetzt gar nicht so besonders schlimm, weil halt auch von Stuttgart eigentlich wenig kam. Also da fand ich jetzt, das Tor hat sich jetzt nicht unbedingt so krass angedeutet. Und deswegen, ich war dann halt frustriert, als es entstanden ist, weil ich dachte, ja geil, man, irgendwie ist alles sehr, sehr zäh, die ersten 10, 15 Minuten oder 20 Minuten dann bis zum Tor. Aber eigentlich passiert ja nichts. So, und dann gerade nach dem Spiel in Köln habe ich mir dann schon zwischendurch gedacht, ja egal, dann lass es notfalls ein Punkt werden, ein richtig schnödes 0-0. Hauptsache, man verliert es halt nicht dumm. Und dann kriegt man halt dieses Tor von Demi. Und dann habe ich halt richtig gehadert mit allem, weil ich gefragt habe, ja scheiße. Also jetzt hat man schon eine sehr zähe und sehr destruktive Herangehensweise und selbst die funktioniert halt dann irgendwie vom Ergebnis nicht.
Ja, und man versucht es dann halt im Rückstand auch nicht anders, sondern macht es halt weiter. Das finde ich halt crazy. Ja, das kann ja eine Taktik sein, wenn es 0-0 steht, solange es 0-0 steht. Und dann hält man das Spiel lange spannend. Aber dass man die gleiche Herangehensweise dann eigentlich quasi über die ganze erste Halbzeit und auch lange Strecken der zweiten Halbzeit hat, ist halt ein bisschen ernüchternd.
Das macht dann einen wirklich ein bisschen verrückt, weil man weiß es natürlich immer besser. Das ist natürlich ganz klar. Weil wo weiß man es besser, als irgendwo mitten im Pulk zu stehen mit einem Bier in der Hand, mit schlechter Sicht auf dem Platz. Da hat man natürlich immer die absolut besten Takes. Aber man konnte halt keinen anderen so wirklich dafür verantwortlich machen. Man konnte Stuttgart nicht verantwortlich machen, dass die uns an die Wand spielen. Man konnte den Schiri nicht dafür verantwortlich machen, dass man jetzt irgendwie schon in der Anfangsphase verpfiffen wird oder so. So, man weiß ja, scheiße, das liegt gerade an einem selbst, dass es hier gerade nicht besser wird. Und das dann halt irgendwie schon frustrierend, gerade nach den letzten 2 Spielen in der Liga. Ja, und da war das schon schwieriger zu verarbeiten, sage ich mal.
Ja, vor dem Tor von Demirovic wollte ich noch 2 Mansambi-Aktionen besprechen. Die eine wurde heiß diskutiert bei uns in der Gruppe. Das war die Schwalbe gegen Leveling. Er bekommt keine gelbe Karte für Schwalbe. Ich bin ja in der Fraktion, ich find's legitim, da Körper zwischen Ball und Gegenspieler zu stellen und also zu versuchen, dass man da umgerumst wird und einfach auch den Ball irgendwie abzuschirmen. Es gab auch Menschen in unserer Gruppe, die haben das als sehr klare Schwalbe deklariert und da auch gerne gelb gesehen. Ich glaube, so krass fand ich es tatsächlich nicht.
Nee, also ich fand es gerade im Vergleich zu der Aktion in Köln, die wirklich klar war, war das jetzt halt so, nachdem man sucht halt irgendwie den Kontakt und fällt. Es war aber kein Foul. Also
ja,
es ist okay, dass es einfach weiterlaufen lassen wird. Also es war jetzt...
Genau,
es
dass
viele
das
Spieler
nicht reicht, ist unstrittig.
Ja, also dass halt Mansambi die Sachen vielleicht noch nicht so schick zieht, wie es ein Höhler vielleicht macht. Da muss er vielleicht noch ein bisschen lernen.
Naja, kriegt ja noch
aber
einen
Elber. Er macht es ja dann irgendwann später nochmal richtig. Daher war okay, weiterspielen zu lassen. Natürlich war es im ersten Moment für uns ganz klarer Elfer, wie es natürlich alles für einen immer ausgelegt wird. Aber ich glaube, es ist vollkommen okay, auch dass es nicht weiter diskutiert wurde. Also
ja.
Da fand ich auch den Freistoß gegen Stille, ja meine Güte.
Genau, es war da schon zu sehen, dass Beste ganz gute Standards schießt und El Canus hatte auch eine recht gute Phase. Also ich glaube, an dem werden die Stuttgarter noch sehr viel Spaß haben. So, und dann reden wir über Ermedin Demirovic. Man kriegt die erste Flanke gut verteidigt. Es kommt eine zweite Flanke rein, wo man eigentlich mit genug Personal im eigenen 16er steht. Ich finde, Lienhardt kann da besser verteidigen. Der will ein bisschen absichern, das, was Ginter oft macht, und steht dann quasi hinter Eggestein und Demirovic. Aber ganz ehrlich, das machen wenige so. Und das, was Demirovic da macht, da hat er ganz tief in die Trickkiste gefasst.
Ja, er macht ihn halt
so ein krasses perfekt. Tor. Das ist halt ein Zlatan-Tor.
Es ist wirklich ein krasses Tor. Und es ist halt auch nicht mal so, dass, also im Stadionsicht habe ich gedacht, ja, scheiße, kann da Arthur nicht hin oder so, weil der Ball schon sehr, sehr langsam rollt. Aber der rollt halt einfach sehr, sehr gut. Also der hat die perfekte Geschwindigkeit, kann ja eigentlich 30 Zentimeter weiter nach links und ich glaube, der würde sogar noch an Pfosten knallen oder so, oder sogar noch sogar rausknallen. Ja, meine Güte, damit rechnet man, also ich habe mir kurzzeitig den Gedanken gemacht, jetzt macht er den gleich per Hacke, weil irgendwie sah es schon so aus, wie er den abgestürmt hat und weil es die einzige Möglichkeit war, wenn er nicht passt, was er daraus machen kann. Aber ja, er macht ihn halt, natürlich macht er den, weil er gegen uns halt immer Traumtore macht und er sehr gut im Tore schießen ist, wenn es gegen uns geht, statt für uns. Dann jubelt er vor der Süd, dann ist natürlich direkt mein Aggressionslevel wieder nach oben gefahren. Ja. Das war typisch.
Ich mag das, ja.
Aber nur, ich weiß, also ich habe normalerweise wenig Probleme damit, weil ich dann eher darüber mich aufrege, was die Abwehr dann meistens macht oder sonst was. Aber bei ihm wirklich, der Ball rollte schon Richtung Tor und ich habe nur ihn angeschaut. Mir war alles andere egal. So nach dem Motto. Und dann war schon, ja, was soll ich sagen? Ich find's toll, mal wieder so ein richtiges Feindbild zu haben, wenn ich im Stadion bin.
Sehr schön.
Und auch noch so einen über Jahre hinweg und nicht nur so was in der Emotion von einem Spiel passiert. Und das freut mich ein bisschen. Ihm wird scheißegal sein, dass ich ihn nicht mag. Und das ist daher, ist doch passt doch alles.
Hä, Kroate, 2 Tore, Bosnia, 1 Tor. Das ist die Geschichte dieses Spiels. Genau. Ob man ihm das gönnt oder nicht, krasses Tor. Und gefühlt hatte dann Stuttgart 5 bis 10 Minuten schon auch ein bisschen Oberwasser. Also da, denke ich, hat man im Stadion auch gedacht, oh je, hoffentlich geht das nicht schief.
Wobei, glaube ich, ja direkt kurz nach dem Tor passierte diese beste Chance, glaube ich, als erstes. Genau. Wo man denkt, okay, aber sie wachen ein bisschen auf, versuchen was. Aber das war dann halt so ein bisschen das Einzige. Und dann hat Stuttgart schon mehr Oberwasser gehabt. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise auf 2-0 gedrückt haben oder sonst was. Also da ist nichts mehr entstanden, meine ich.
Nee, und dann ist man mit 1-0 in die Pause. Es gab eben diesen Osterhagel-Kopfball. Aber wie gesagt, das war ein Spiel jetzt nicht auf allerhöchstem Bundesliga-Niveau. Muss man einfach so sagen. Genau, und dass wir darüber geredet haben, dass von 14 Flanken eine gefährlich wurde und eben Freiburgs Spielansatz selbst nach dem Rückstand sich nicht groß geändert hat. Also lag vielleicht auch daran, dass Stuttgart eben nicht so viel kam oder lag ziemlich sicher daran. Aber ja, zähes Spiel, wahrscheinlich eher eine 0-0-Halbzeit, wenn Demirovic da nicht die Hacke auspackt.
Das sind dann halt immer diese Spiele oder Halbzeiten, wo dann genau solche individuellen Sachen meistens entscheidend sind.
Das stimmt. So, dann kommen wir zu zweiten. Es gab keine Wechsel, also auf Freiburger Seite weiß ich es, auf Stuttgarter Seite auch noch nicht, auch erst in der 60. Minute. Genau, und gefühlt kommt man, also jetzt nicht überragend gut aus der Pause, aber also bis zum Scherhandwechsel in der 62. Minute passiert jetzt auch nicht krass viel. Kübler hat sich mal gut gegen Leveling durchgesetzt, der musste den Schuss Nübel halten und Stiller hat einen Schuss von Mansambi geblockt, aber ganz gefühlt so minimal zieht man ein bisschen an und kommt jetzt nicht schlecht aus der Pause.
Voll, weil man es dann geschafft hat, ja, mal ein bisschen abwechslungsreicher zu spielen. Da ist jetzt nicht super viel bei rausgekommen, aber gerade so diese Kübler-Aktion war dann schon was, wo man sehr schnell dann die Abwehr überspielen konnte und er dann von außen reinzieht und direkt abschließt. Man hatte irgendwie mehr Biss und Zugriff am Anfang der zweiten Halbzeit. Und da ist so ein bisschen die Hoffnung gereift, ja, okay, da geht noch was. Hat dann aber gar nicht so lange angehalten, weil dann es nicht zwingend genug forciert hat. Also man hat nicht Stuttgart eingeschnürt oder so. Es waren eher so Einzelaktionen nach vorne. Weiß nicht, wollen wir schon kurz, es gab noch eine Leveling-Chance, die sehr gut war, wo er kurz, ja, vom Strafraum reinzieht, abschließt, knapp drüber spielt, wäre das Ding eingeschlagen. Ich glaube, dann wird's einfach sehr, sehr schwer zurückzukommen.
Ja. Glaube ich auch.
Dann hatte Stuttgart durchaus ein bisschen mehr vom Spiel wieder, hat so die ersten 10, 15 Minuten ein bisschen überstanden. Und dann halt ging es eigentlich ein bisschen wieder so weiter. Man hat viele Standards gehabt, unfassbar viele Ecken. die Alessandro von Beste geschlagen wurden.
Ich wollte gerade sagen, es gab eine Traumsituation für Grifo, der dann aber nicht mehr auf dem Platz stand, weil in der 62. Minute eben Scherhand für Grifo kam. Was ich für Scherhand erstmal unabhängig vom Tor sehr cool finde, dass er Minuten bekommt. Und man muss tatsächlich wahrscheinlich mal wieder über Grifo sprechen, dass er nicht mehr so den krassen Impact hat, wie wir das schon von ihm gesehen haben. Ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Und ich bin mir sicher, dass Grifo noch seine Spiele hat, wo er wichtig sein wird. Aber ja, finde ich gut, dass ihm Dampf gemacht wird, sagen wir es mal.
Voll. Wobei ich fand es jetzt kein so schlechtes Grifo-Spiel oder so. Also da fand ich seine Leistung gegen Köln beispielsweise schlechter.
Du meinst, wenn man keinen Druck auf den Flankengeber gibt?
Als Beispiel, ja. Aber gerade mit Ball. Aber es ist dann schon, er ist nicht mehr derjenige, war er noch nie, aber er ist nicht der jetzt in die krassen 1-gegen-1-Situationen reingeht, übers Tempo kommt. Das wird halt durchaus immer weniger, sondern er versucht schon viel mit den Passmomenten oder so zu arbeiten, sag ich mal. Die Pässe, die er gespielt hat, weil die Flanken ausgenommen, waren eigentlich auch allesamt sehr gut. Aber es kam halt zu wenig bei rum. Und da war dann halt schon die Scherhand-Einwechslung ein wahnsinnig belebendes Element, weil Scherhand viel mehr übers Tempo ging, auch wirklich das 1-gegen-1 gesucht hat, versucht den Verteidiger zu überlaufen und so. Und da kam einfach ein bisschen mehr positives Chaos rein und mehr Bewegung und hat Stuttgart schon zu mehr Problemen gestellt. Und gerade Wagnermann hatte eh nicht das beste Spiel und der musste da schon, wurde anders gefordert als durch Grifo auf jeden Fall.
Glaubst du, er startet gegen Bremen?
Ach, schwierig. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, was vielleicht Schuster auch am Mittwoch danach gegen Basel plant. Also ich könnte mir vorstellen, dass Scherhand eines dieser beiden Spiele spielt. Deswegen könnte es durchaus sein, dass er Scherhand die Bundesliga gibt und Grifo die Euroleague.
Ja, also.
Oder halt doch andersrum. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Grifo beide Spiele von Anfang an machen wird. Gerade falls jetzt, nehmen wir mal an, Grifo startet am Wochenende gegen Bremen, Scherhand kommt wieder rein, macht wieder ein gutes Spiel, macht Druck, dann wird es irgendwann schwer, ihm das zumindest nicht mal die Chance zu geben in der Startelf.
Ja, ich könnte mir halt durch die Mansambi-rote Karte vorstellen, dass in dem Spiel, dass Grifo eher das Ligaspiel macht. Mal gucken. Wird spannend.
Wobei, da macht's doch nicht mehr Sinn, in der Liga Scherhand starten zu lassen, Yuito in der Mitte, damit man mit Grifo einen hätte, der tendenziell sogar beides von der Bank belegen könnte. Ja. Während man Mansambi in der Euroleague wieder hätte und dann Grifo auf Außen spielen könnte.
Naja, auf jeden Fall Zukunftsmusik, aber Mansambi ist leider gesperrt gegen Bremen und noch ein Spiel mehr. Kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall gab es dann ein paar Wechsel.
Scherhand, sorry, aber wir hatten jetzt viel über Grifo geredet, aber ganz kurz noch, weil wir kamen ja von Beste eigentlich auf ihn.
Ja.
Und nochmal darauf zurückzukommen.
Form verbessert.
Form verbessert, absolut. Und die Ecken haben richtig Tempo, die er reinspielt. Also da kommen wirklich scharfe Flanken. Nicht, dass die jetzt besonders ertragreich waren in dem Spiel. Das hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Mhm. Aber trotzdem, das war eine ganz andere Eckenmechanik mit ihm. Das ist cool.
Das ist cool. Eine andere
Dynamik rein.
Und wenn Günther als Linksfuß-Eckenschläger ja jetzt vielleicht auch ab und zu mal auf der Bank sitzt durch Makengo, ist das auf jeden Fall ein wichtiges Element zu haben, dass man die, wenn man die nach innen gedreht schlagen möchte, zum Beispiel von der rechten Seite, dass man halt Beste hinstellen kann anstatt Günther. Genau. Doppelwechsel auf Stuttgarter Seite. Erstmal kam Thiago Tomasch für Bonani und dann kamen noch Hendricks und Andres für Demirovic und Mittelstädt. Ja, und dann sind wir auch schon bald
in
der
Schlussviertelstunde. Darf ich kurz dazu was reinwerfen?
Na klar.
Ich habe die Mittelstädt-Auswechslung nicht verstanden. Also vielleicht war er platt, dann habe ich das mitbekommen. Aber ich würde sagen, von der defensiven Vier war Mittelstädt, obwohl Chabot alles weggeköpft hat in der Mitte, der beste Spieler, weil er die komplette Seite defensiv eigentlich im Griff hatte, bis auf diese eine Kübler-Aktion. Sonst ist über die Seite quasi nichts entstanden. Und als der raus war, war die linke Abwehrseite von Stuttgart deutlich, deutlich anfälliger. Mhm. Und ich weiß nicht, was sich Hoeneß dabei gedacht hat.
Hoeneß wurde auf der Pressekonferenz dazu befragt und hat gesagt, es ging ihm nicht darum, Mittelstädt auszuwechseln, sondern es ging ihm darum, Ramon auf den Platz zu bringen. Ramon ist in dem Fall Hendricks. Und ja, dass es gut für den SC war, dass der Wechsel stattgefunden hat, es ging ja auch viel dann über rechts.
Voll.
Ja, und jetzt kommt die schöne Viertelstunde. 1:1, Matanovic, kurz nach seiner Einwechslung, in Petersen-Manier quasi. Mega. Guter Aufbau, guter Ball von Ginter auf Kübler, der startet mit Tempo in der 80. Minute. Ich möchte auch gleich auch nochmal über Kübler sprechen. Genau so, dass er nicht im Abseits steht mit der Höhe des Innenverteidigers, also nicht mit der Höhe des Rechtsverteidigers, der genau vor ihm steht, da wäre er im Abseits gewesen, aber ein Innenverteidiger war noch auf der Höhe von ihm. Also genau richtiges Timing vom Pass, genau richtiger Laufweg. Und dann macht Matanovic halt so einen Stürmerlaufweg, Kübler, Kopf hoch, sieht das, flach drauf. Und wie Matanovic den nimmt direkt, ist schon sehr krass.
Also ich weiß nicht, wie er es macht, aber es war sehr, sehr geil. Und der schlägt halt absolut perfekt ein. Ich weiß nicht, ob es seine erste Ballberührung war, aber maximal seine zweite im ganzen Spiel. Den trifft er halt absolut perfekt. Und auf einmal hat man einen Stürmer, der Tore schießt.
So kann man starten in die Freiburger Bundesliga-Saison. Also,
es hat spätestens, ja, das nach seinem Elfer-Tor natürlich, es hatte diese leichten Petersen damals gegen Frankfurt-Vibes. Eingewechselt und er steht einfach richtig und macht den halt einfach. Der fackelt nicht lange, sondern packt die Fackel aus. Ja? Und das ist geil.
Gibt keinen Spieler im Kader, den man dieses Tor zutraut eigentlich.
Vielleicht Maxi Philipp, der den besten Schuss hat. Aber Spaß beiseite, apropos Trainingsleistung, Matanovic sollte ja zuerst laut Schuster auch gar nicht mit in den Kader kommen, hat dann aber anscheinend im Abschlusstraining so krass rasiert und jeden Ball getroffen, dass er gesagt hat, okay, du bist mit dabei. Jetzt weiß man vielleicht auch warum.
Herrlich. Ich wollte noch kurz über Kübler sprechen, weil wenn man in den Transfermarkt.de Foren stöbert, waren die Stimmen laut, dass Treu nicht gespielt hat. Und ich finde, und Kübler jetzt auch nicht seinen besten Auftritt gegen Köln hatte und jetzt nicht den besten Saisonstart. Ich finde, dass Kübler ist ja so ein kleines Stehaufmännchen. Und immer wenn man ihn abschreibt, bringt er so eine Leistung oder so eine Vorlage. Ich fand die Leistung insgesamt gut. Und man muss immer noch bedenken, dass Treu verletzt war und jetzt vielleicht nicht von Anfang an spielen muss, selbst wenn er im Kader ist und so. Und bin ich sehr happy darüber, dass Kübler da eine gute Leistung bringen konnte.
Ja, wobei ich da ein bisschen anschließen wollen würde, dass ich die ersten 45 Minuten von ihm nicht besonders gut fand. Hat sich natürlich ein bisschen eingespielt mit dem Ganzen, wie der Rest vom Team natürlich auch agiert hat. Aber da hat ihm dann schon, also es kommt nicht von ungefähr, dass auch das Tor über seine Seite letztendlich entsteht. Da war ich nicht so begeistert, aber er, ja, Stehaufmännchen trifft es ganz gut. Er kam dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser rein, konnte sich offensiv auch mehr reinspielen und dann macht er halt die perfekte Vorlage. Und ja, ich fand es ein bisschen schade trotzdem, dass Treu keine Minute bekommen hat, aber ich glaube, es hat dann in der zweiten Halbzeit, hat sich nicht mehr angeboten, Kübler runterzunehmen.
So, und dann kurz Gefühlslage, 1-1, Stadion am Beben. Julian hat mir hier reingeschrieben, wichtige Menschen, erstmal der Vibe, es war richtig geil mit dem Ausgleich, ganze Zeit gepusht, richtig krasses Durchdrehen bei den Toren, Fußball, beste Sache.
Ja, das trifft es einfach sehr, sehr gut, weil das 1-1, obwohl man dann besser ins Spiel kam und so, das so, wie das Tor entstanden ist, kam das genau wie das 1-0 aus dem Nichts ein bisschen, weil eigentlich, das war schön über außen weggesetzt, aber dass er den halt so reinknallt. Und dann wurde es halt richtig laut. Also man ist erstmal jedem um den Hals gefallen, den man kennt und den man vielleicht nicht kennt im Stadion. Und dann wurde es richtig laut. Und man hat gemerkt, okay, jetzt ist was drin. Jetzt ist auch nicht nur ein Punkt drin, weil von Stuttgart kommt irgendwie gerade nichts mehr. Jetzt hat man den Ausgleich geschossen. Wieso sollte man das nicht noch ziehen? Und da war wirklich das Stadion richtig am Kochen. Es war richtig laut. Ich fand es so witzig, auch in den Highlights, dass man den Torschrei von Julika Goldschmidt sehr laut in den Highlights hört. Weil also der Ball ist eingeschlagen und die war schon am Mikrofon. Das war wirklich, da hat man gemerkt, es war wirklich wichtig und die Bank ist ausgetickt, die Verantwortlichen auf der Tribüne sind ausgetickt. Da ist jedem ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass man
in der Live-Tabelle nicht mehr Letzter ist.
Vielleicht auch das, aber einfach, dass jetzt ein Joker sticht, es macht gerade man belohnt sich ein bisschen für den ganzen Aufwand, den man auch in dem Spiel dann trotz allem betrieben hat. Und das war geil.
Ja, und es sollte nicht alles bleiben. Dingchi und Höfler kamen für Beste und Osterhage in den Schlussminuten. Und ja, Dingchi ist auch direkt beteiligt am 2:1, treibt den Ball nach vorne aus der eigenen Hälfte, nimmt Mansambi mit. Ja, möchte ich jetzt mal wieder den Kreisliga-Trainer raus, und Dingchi macht den Laufweg durch, nachdem er Mansambi mitnimmt, zieht den Verteidiger mit, dadurch kann Mansambi reinziehen und zwei Gegenspieler sind erstmal raus aus dem Spiel. Was Mansambi dann macht mit seinem Solo und quasi parallel zur 16-Meter-Linie, ist ziemlich crazy. Und dann auch noch das Auge zu haben für den Scherhand, der links ziemlich frei steht am 16er-Eck, ist sehr, sehr gut. Also das ist sehr krass von Mansambi, der wird ein ganz großer. Und ja, Scherhand hat dann ein bisschen Glück, weil er es erst im Nachschuss macht. Den ersten hält Nübel noch ganz gut. Lässt ihn quasi so halb nach rechts nach vorne abprallen. Der Verteidiger kommt nicht hin. Scherhand ist wach, bleibt in der Situation wach, was ich sehr cool finde. Das ist nicht selbstverständlich, dass man in der Aktion bleibt, nachdem der Torwart den hält.
Und den drückt ihn unter die Latte. Den so zu nehmen, ist nicht so einfach. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Tor quasi nicht gesehen, weil das war so richtig schön, die Fahnen im Blickwinkel quasi dann. Und ich habe nur den ersten Schuss gesehen.
Hast du aber
gesehen.
Mitbekommen, dass da ein Tor gefallen ist?
Ja. Okay. Ich habe halt gesehen, ich habe Scherhand nicht gesehen auf außen und habe halt schon mich aufgeregt, dass Mansambi nicht schießt, weil der Schussweg von der Mitte sehr frei ist. Er macht das natürlich dann, wie du sagst, richtig, richtig gut, da Scherhand dann wirklich zu sehen und eben nicht mit links versuchen zu schießen, dann geht der Ball vielleicht sonst wohin. Und dann sehe ich nur, dass Nübel schon diesen Schritt nach links macht. Und der Ball, ich habe dann nur den Ball fliegen sehen, ich habe Scherhand nicht gesehen. Und habe mich schon darüber aufgeregt, dass der Ball gehalten wird, weil ich dachte, das war so typisch FIFA-mäßig, man zirkelt den jetzt ins lange Eck.
R1.
Ja, genau. Aber der Torwart weiß es halt. Und dann habe ich nicht gesehen, wie Scherhand diesen Ball nimmt, sondern habe dann nur das Netz zappeln sehen und den Ball da drin.
Geil.
Dann lag ich, glaube ich, 3 Reihen weiter unten und dann wieder 3 Reihen weiter oben. Also dann ist es richtig eskaliert. Patrick hat irgendwie seine Faust so gewirbelt, dass ich wirklich ein paar Minuten lang Schmerzen an der Schläfe hatte. Ich weiß nicht, wie er gejubelt hat, aber er hat mich auf jeden Fall erwischt dabei. Komplette Eskalation. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das sind genau diese Momente, wofür man dann die 70 Minuten davor sich die Frage stellt, wieso bin ich eigentlich jetzt hier und mache mir den Samstag kaputt? Weil das war dieser Ausbruch an Emotionen, das war unglaublich. Und genau für sowas macht man es. Und wenn man dann das nochmal sieht, um wieder den Bogen zum Tor zu spannen, der ist verdammt schwer, diesen Dropkick-Abpraller im Sprung unter die Latte zu treten. Das ist ein geiles Ding. Super cool.
Ja, und also die Geschichte mit zwei Neuzugängen, die gegen Stuttgart dann das ab der 80. Minute drehen und so, das ist halt einfach nice. Und so, das kann den beiden nur Aufwind geben und das ist einfach super cool. Also ich habe ja ab der 75. 80. saß ich am Handy, habe ich schon erwähnt. Diese Schlussminuten habe ich mir dann nochmal im Real Life angeschaut, weil ich einfach auch das Stadion hören wollte. Sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Auf einmal war auch jeder Fangesang wieder anzustimmen geil und man war wieder super gerne am Singen, nachdem es dann schon davor wirklich ein bisschen eingeschlafen ist manchmal.
Okay.
Und auf einmal war Fußball halt wieder geil.
Stuttgart wechselt zweimal. Führich und Assignon kommen für Wagnermann und Karasor. Aber Mansambi hatte noch ein Kunststückchen parat. Macht da, also der hat so viele unterschiedliche Fähigkeiten und dem ist, hat er beim Tor für die Schweiz, glaube ich, daran hat mich das erinnert, dass er einfach da Übersteiger, dann Grundlinie, dann lässt er ihn aussteigen, also der ist ja nicht nur zweikampfstark und spielerisch gut und auch positionsvariabel, der ist auch einfach richtig, richtig dribbelstark. Ist schon selten, dass man so ein Komplettpaket bei so einem jungen Spieler sieht. Und lässt Jeltsch alt aussehen, der fault ihn und diesmal bekommt er den Elfer. Vielleicht kann man Mansambi generell ein sehr leichtes Fallen unterstellen. Ja. Ich find's okay.
Ich finde, es ist halt so eine typische Aktion. Jeltsch darf halt niemals diesen Weg aufmachen.
Ja.
Und dann gibt's nur zwei Varianten. Entweder er bringt ihn zu Fall oder Mansambi steht halt quasi am 5-Meter-Raum im Ball. Und er trifft ihn halt am Schienbein, man sah Minions Duncan an. Ja. Also, es wäre dumm gewesen, das nicht anzunehmen, diese Chance. So ehrlich muss man sein. Für mich auch klarer Elfer. Vielleicht gerade so an der Grenze, dass, also viel weniger hätte es vielleicht nicht sein können, dass man irgendwann dann denkt, okay, das war zu wenig. Aber so von der ganzen Aktion, von der Dynamik her, ist der Elferpfiff eigentlich schon folgerichtig.
Ich finde, Jeltsch darf dafür bestraft werden, wie er verteidigt, und Mansambi darf belohnt werden, wie er.
Ja, voll. Also der Weg an der Grundlinie darf nach innen darf halt niemals frei sein. Nie. Nein, also das weiß selbst ich, ohne Ahnung von Fußball zu haben, meine ich.
So, und dann, hey, wir haben wieder einen sicheren Elferschützen, oder wie?
Ja, also weiß ich, Grifo trifft im ersten Spiel, jetzt trifft Matanovic, was ist denn da los?
War das nicht ein Hot-Take von irgendjemandem? Dass wir alle
Elfer machen? Julian hat es gesagt, dass wir alle Elfer treffen, ja.
Ja. Guter Take.
Cool, also war jetzt nicht irgendwie unter die Ecke gelagert, einfach ausgeguckt. Nübel darf da nicht in die Ecke springen, sonst wird er halt safe gehalten. Aber ist ja egal, ist nicht passiert. Er ist über den Rasen gerutscht in der Jubeltraube, macht sein zweites Tor mit seiner, keine Ahnung, vierten Ballberührung oder so. Stadion eskaliert, Adamu eskaliert, der wieder natürlich übers Feld gesprintet kommt, um mit allen zu jubeln. Richtige Erleichterung. Also man hat es jedem angemerkt, egal ob auf dem Feld, auf der Bank, im Stadion, selbst die Haupttribüne ist aufgesprungen wie sonst was. Es sind immer gute Spiele, wenn die Haupttribüne emotional dabei ist. Also nee, ernsthaft, das ist auch, das soll jetzt gar nicht irgendwie lächerlich klingen, aber ja. Das sind immer die geilen Spiele, wenn die so bei Demirovic die sind, die ja fast schon aufs Feld steigen würden, beispielsweise. Das ist immer cool, wenn man so Spiele hat, wo die Haupttribüne komplett emotional invested ist, und da hat man den ganzen Stadion angemerkt. Das war so eine Last, die da von den Schultern gefallen ist. Und ja, da muss man natürlich schon sagen, dass mein Blick dann in Richtung Gästeblock sehr mit einem großen Grinsen war, die dann alle sehr betrüppelt und angepisst dastanden. Und das hat mir sehr viel Kraft und Freude bereitet.
Startet man anders in den Sonntag und ins Wochenende, in die neue Woche.
Absolut.
So, und dann hören wir auf, über das Spiel zu reden, weil es nichts mehr passiert, ne?
Nee, cool. Also ich freue mich richtig auf Mansambi am Samstag in Bremen. Es wird ein geiles Spiel.
Bitter. Der berühmte Wermutstropfen. Mansambi holt sich die rote Karte. Ich glaube, die Meinungen sind überwiegend so gewesen, dass es berechtigt ist. Die Meinung ging ein bisschen auseinander, ob, also faul ist es auf jeden Fall, gestrecktes Bein auch, er trifft ihn nicht so krass. Ich weiß nicht, ob er rot gibt, wenn er erstmal gelb gibt, ob er es dann overruled quasi. Es gab alle Meinungen zwischen ganz klar rot, safe, und zwischen, ja, kann man auch dunkelgelb geben, muss man nicht unbedingt, aber dass es nicht clever war, da in der 98. Minute so reinzugehen, das ist, glaube ich, unbestritten.
Ja, also ich habe im Stadion in der direkten Sicht gedacht, okay, wenn er das pfeift, das könnte rot werden.
Das Bein ist schon sehr durchgestreckt.
Es ist durchgestreckt, es ist halt wirklich weit oben, und er trifft, er touchiert ihn zwar halt einfach nur, aber er touchiert ihn halt so, und berührt er nicht, und ja, der Kopf ist da halt nicht, dann kann man sagen, okay, gelb, gefährliches Spiel, aber wenn er ihn trifft, dann ist halt gefährliches Spiel, glaube ich, halt dann schon zu Recht rot, weil es ist halt sehr unnötig, so hinzugehen in der Nachspielzeit, wenn das Spiel komplett entschieden ist. Ich weiß nicht genau, was er da gedacht hat. Ja, passiert, er ist 19, meine Güte. Es ist halt bitter, dass er fehlen wird, aber ich glaube, man ist so vom Kader her gut aufgestellt, um dann jetzt anderen Leuten, wie beispielsweise Nuno Ito, dann dadurch zwangsläufig auch die Chance wieder auf der 10 geben zu müssen.
Darf er in der Euroleague ausgeruht ran? Gibt jetzt auch Schlechteres.
Voll, ja.
Ja, ich habe ihn bei Kickbase. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mache, ob ich ihn verkaufe oder nicht mit den zwei Spielen, aber ich glaube, ich baue weiter auf ihn, weil ich ihn so geil finde. So, 3-1 gegen Stuttgart. Ekstase im Stadion. Den kompletten Fehlstart quasi vermieden. Gibt es noch einzelne Spieler, die wir nicht erwähnt haben? Eggestein haben wir noch nicht so wirklich erwähnt.
War eher eines der Spiele, in der er nicht so krass zu sehen war. Was jetzt aber jetzt auch nicht negativ ausgelegt werden sollte. Ich glaube schon, dass von der Doppel-6 war Osterhage der, den man am aktivsten gesehen hat, was so die Spiele oder die Anteile angeht. Aber es war jetzt trotzdem kein schlechtes Spiel. Arthur, würde ich sagen, ein routiniertes Spiel. Beim 1-0 kann er halt nichts machen. Ansonsten war er wieder sehr gut. Vielleicht würde ich echt noch mal kurz Jordi Makengo erwähnen, weil den hatten wir eigentlich gar nicht erwähnt, außer dass er gespielt hat. Weil ich finde, der hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Er hat ja durchaus seine Anlagen auch in der letzten Saison schon gezeigt und auch in der Vorbereitung, hatte aber auch immer diese Elemente, wo man gedacht hat, oh, da muss er vielleicht wirklich noch diesen Schritt machen, um auch wirklich auf dem Bundesliga-Niveau anzukommen. Ich würde immer noch sagen, dass nicht alles perfekt war am Samstag, aber trotzdem fand ich es einfach einen sehr, sehr runden, ausgewogenen Auftritt von ihm. Und finde ich gut, weil ich hatte ein bisschen Schiss, auch nachdem jetzt Günther die 3 Spiele gemacht hat und in der Vorbereitung mehr Spiele gemacht hat, dass dann vielleicht doch dieser Schritt nicht gemacht wird, aber dass Schuster ihm wohl immer noch vertraut, er das Vertrauen zurückzahlen kann. Das ist ein einfach gute Zeichen.
Naja, und dann guck mal, Osterhage zurück, beste aufsteigende Form, Scherhand und Matanovic machen Tore von der Bank. Doch die Stimmung ist allgemein sehr viel rosiger als nach den ersten 2 Spielen.
Absolut, es war sehr wichtig. Also gehst du aus diesem Spiel mit einem 1-0 durch so ein Tor raus, obwohl der Gegner eigentlich wenig macht, stehst du mit 0 Punkten da nach 3 Spielen, dann wäre es, glaube ich, schon ein bisschen ruppiger geworden, auch in der Denkweise von vielen. Und das war wichtig, einfach auf emotionaler Ebene, weil spielerisch da immer noch einiges zu kritisieren war. Aber trotzdem erstmal wieder durchatmen zu können und denken, okay, es ist nicht alles scheiße. Weil ich habe mich auch dabei erwischt, auf einmal war wirklich sehr viel, war schlimm. Also gerade nach dem Köln-Spiel und in Köln stehend im Block und sich das anzuschauen, da hatte ich sehr viel Angst vor dieser Saison. Da ist noch nicht alles weg. Aber trotzdem waren coole Ansätze zu sehen, wo ich denke, okay, da kann uns sehr viel Freude bereitet werden in der Saison. Und das ist das deutlich angenehmere Gefühl.
Dein Spieler des Spiels?
Ich ging lange mit Mansambi, aber die rote Karte ist halt, da kann ich ihn dann nicht nehmen und bin dann halt ganz oldschool, wer mit 4 Ballberührungen 2 Tore macht. Der hat es irgendwie verdient, deswegen nehme ich Matanovic.
Gut, dann nehmen wir beide Matanovic, genauso wie Julian, der in Klammer geschrieben hat, aber schon trotzdem auch Mansambi. Und Patrick und Micha haben Mansambi genommen. Also ich glaube, das sind die 2 Spieler, die am meisten kursierten. Die rote Karte trübt es ein bisschen, aber ja, einfach krasses Spiel von Mansambi insgesamt. Ja gut, dann machen wir das Spiel erstmal zu. Über die Bundesliga reden wir gleich. Wir reden erstmal über unsere anderen SC-Teams. Und du warst ja nicht nur bei den Herren im Stadion an diesem Wochenende.
Exakt, Freitagabend war noch Flutlichtspiel im Dreisamstadion, haben unsere Frauen gespielt und 1-0 gegen den ersten FC Köln gewonnen. Gute Kölnerin, die erste Halbzeit war Freiburg nicht gut im Spiel, war sehr mau im Spielaufbau, hat es aber gut verteidigt und hat halt eine Bankert im Tor, die 1-2 Sachen sehr, sehr krass entschärft hat, auch in der zweiten Halbzeit. Und dann hatten wir ein Standardtor. Völmli knickt den Kopfball ein nach einem sehr guten Freistoß von Selina Wobian. Und auf einmal steht man nach 2 Spielen mit 4 Punkten da. Cool, hat Bock gemacht. Die aktive Fanszene war da, beziehungsweise Corillo, glaube ich, hauptsächlich.
Südtribüne, ne?
Auf der Nord. Weil, also das Spiel war noch auf der Nordtribüne. Ab dem Spiel gegen Hamburg wird dann die Nord gesperrt sein. Da sind dann Umbauarbeiten im Zuge dieser ganzen Dreisamstadion-Renovierung und Umbauarbeiten. Und deswegen wird dann nur die Süd geöffnet sein für Steher. Das war aber cool. Waren 2600 Leute, glaube ich, waren im Stadion. Coole Atmosphäre, cooler Sieg. Und ja, guter Saisonstart bisher. Und jetzt bin ich gespannt. Nächstes Flutlichtspiel wieder zu Hause. Jetzt am kommenden Freitag um 18:30 wieder gegen den HSV. Ich hatte es ganz am Anfang der Episode schon mal gesagt, als wir es davon hatten, wenn man da jetzt wieder punktet, bestenfalls mit 3 Punkten, dann ist man richtig gut in die Saison gestartet und kann sagen, dass so die schlimmen Gedanken oder die Gedanken, weil man nicht wusste, was einen erwarten würde, durch neuen Kader, dadurch, dass man Unterschiedsspielerinnen wie eine Zikai verloren hat und so, dass was da auf einen zukommen würde mit einem neuen Trainer, der noch nie Profifußball gemanagt hat, vor allem noch nie im Frauenfußball aktiv war. Coole Ansätze, macht Spaß. Auf jeden Fall eine Mannschaft, für die es lohnt, die ein bisschen zu verfolgen in dieser Saison.
Nice. Hier nochmal der Hinweis an eure Episode zu den Frauen und die Spiele werdet ihr dann im Dreierpack, Viererpack, wie auch immer ihr es macht, auf jeden Fall wieder analysieren. Die zweite Mannschaft war die Mannschaft, die kein Erfolgserlebnis dieses Wochenende hatte. 14-0 verloren bei den Stuttgarter Kickers. Das Einzige, was ich darin positiv rauslese, ist, dass Okbus 77 Minuten und Rosenfelder 60 Minuten Spielzeit bekommen haben. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Wird sicherlich spannend. Klar, Lienhardt und Ginter haben jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Aber da Rosenfelder auf jeden Fall jetzt, wo die Dreifachbelastung kommt, also Euroleague-Wochenenden mit Donnerstag, Sonntag etc., wird sicherlich auch Rosenfelder und vielleicht auch Okbus perspektivisch wichtig werden. Das ist sehr, sehr cool, dass die wieder fit werden. Die zweite Mannschaft hat jetzt ein Testspiel gegen die Basler U21. Fand ich irgendwie witzig, weil es eine Woche vor dem Spiel Basel gegen Freiburg ist. Oder Freiburg gegen Basel. Und spielt dann am Wochenende natürlich gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnertz. Und dann weißt du auch, dass du in der vierten Liga angekommen bist und nicht mehr in der dritten. Aber genau, wir werden es verfolgen. Ich glaube, die Mannschaft ist dieses Jahr jetzt nicht so aufgestellt, dass, wie man es vor 3-4 Jahren war, um da irgendwie ganz oben mitzuspielen. Aber wenn die Talente entwickelt werden und die Profis mal ab und zu Minuten bekommen, um wieder fit zu werden und so, ist es, da ist es ja alles in Ordnung.
Es wird Zeit, dass Mika zurückkommt von seiner Verletzung.
Ganz
daran
genau.
Daran liegt es nämlich.
Mika Reifsteck, Junge. Ich weiß, du hörst uns. Score mal, wenn du zurück bist. So, und die U19 hat 1-2 in Augsburg gewonnen. Usaku und Mihailovic mit den Toren. Nach 5 Spielen hat man 10 Punkte, ist damit punktgleich mit der U19 von Bayern München, gegen die man auch am nächsten Wochenende spielt. Also quasi Topspiel der U19 am nächsten Wochenende. So, ich gehe kurz durch die Leihspieler. Robert Wagner mit Kiel, 1-0 auf Schalke gewonnen, war jetzt nicht sein größter Verdienst, weil er erst in der 83. Minute eingewechselt wurde, aber natürlich Schalke. Eieiei. Dann hat wenn ich bei Eieiei bin, ist es der perfekte Übergang zum 1. FC Nürnberg. Berker Yilmaz hat durchgespielt als Linksverteidiger, hat somit die beste Bewertung seiner Mannschaft, wenn man so die Statistiken anschaut. Aber Nürnberg 2-1 beim KSC verloren. Anscheinend recht okay gespielt, mein Arbeitskollege ist Nürnberg-Fan. Aber wieder verloren für Klose wird es so langsam echt bitter, was da in Nürnberg passiert. Florian Muslia hat wieder getroffen mit einem Elfmeter zum entscheidenden 2-1 in Münster, Düsseldorf, also weiterhin gut dabei. Und Jan Sturm hat 2-3 verloren mit Ingolstadt gegen Schweinfurt, hat aber ein Tor geschossen und 61 Minuten gespielt. Also für Jan Sturm persönlich sicherlich auch nicht schlecht, mal ein Erfolgserlebnis in der dritten Liga zu haben. Hier steht jetzt Noah Weishaupt mit drin. Ist der nicht festgewechselt?
Nee, der ist offiziell ausgeliehen.
Verrückt. Wurde beim 4-1 Heimsieg 20 Minuten durfte er spielen und offenbar keine nennenswerten Offensivaktionen.
Nein. Aber immer noch die geilste Rücknummer mit der 99.
Eigentlich so ein Legia, naja, ist zu, bisschen zu rechts da, ne? Sonst könnte man sich das Trikot holen.
Ah, ja, ich weiß nicht, wie die dort ticken, aber ich glaube schon.
Ja. Naja, gut, Bundesligaspieltag, wir schließen mit Bremen ab, die ja Gladbach aus dem Stadion gefegt haben, aber vielleicht reden wir kurz über Gladbach, weil das die wärmste Meldung des Tages ist, dass Seoane seinen Trainerposten verloren hat. Manche würden sagen, jetzt erst.
Spät. Ja.
Genau, ich vermag das nicht zu beurteilen, man hat oft an ihm festgehalten, was ich ja generell, das ist eine Freiburger Krankheit wahrscheinlich, dass man gerne länger an Trainern festhält. Aber Gladbach schon downfall und schon sehr schlecht in die Saison gestartet. Und am 6. Spieltag spielen wir gegen die mit einem neuen Trainer. Wird spannend, wer es wird.
Ja, aber ich finde es auch schwer zu beurteilen jetzt. Ich kenne jetzt Gladbach so wenig von dem, was innen drin abläuft. Ich habe jetzt auch im direkten Umfeld keine Gladbach-Fans bei mir oder so, deswegen ist das schwer, was dazu zu sagen, aber so die Spielansätze waren schon im letzten Jahr nicht besonders überzeugend. Und ich finde es dann immer so ein bisschen auch wie bei Leverkusen auch ein kleines Armutszeugnis, wenn man mit einem Trainer eine Saison startet, dann auch mit einem Sportvorstand, der für ihn quasi den Kader bauen soll und dann musst du dir halt nach ein paar Wochen in der Saison schon eingestehen, es funktioniert nicht, dann hätte man sich auch den Sommer quasi so ein bisschen sparen können. Und dann läuft ja mehr falsch als nur das auf dem Platz. Ich meine, Gladbach hat auch Verletzungssorgen und gerade die Verletzung von Kleindienst tut denen richtig weh. Aber die haben jetzt ja zum Beispiel mit einer Maschine oder so jetzt keine schlechten Leute da, mit einem Reiner, den sie von Dortmund geholt haben und so. Eigentlich durchaus coole Spiele an sich. Aber dann läuft ja intern was wirklich falsch, wenn halt so die ganze Planung im Sommer entweder nicht so geklappt hat, wie man sich es vorgestellt hat, oder sie hat so geklappt, ist aber falsch, spricht halt dann alles nicht für eine gute sportliche Führung und einen guten sportlichen Plan im Trainerteam, was das taktisch angeht, aber natürlich auch in der Planung vom Kader an sich. Und ich würde sagen, es ist folgerichtig, dass Simeone gehen muss, aber wenn man so die ganze, ist ja eine Entwicklung, die jetzt nicht erst seit dem Sommer ist, sondern seit wirklich Monaten in Gladbach schon ist. Und dann ist es schon krass irgendwie.
Hey, wenn Wirkus seinen Spielern nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern 4 Millionen zahlt, dann ist...
Dann kriegt man auch einmal eins, nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern 4 Gegentore.
Stark, ganz stark. Ja, zu Bremen kommen wir gleich. Ansonsten St. Pauli ist echt gut in die Saison gestartet, macht echt Laune. 2-1 gegen Augsburg gewonnen. Ich bin froh, dass der umschriene Wagner-Effekt ein bisschen jetzt auch eingeordnet werden kann.
Danke an alle anderen Teams, die nicht SC Freiburg heißen.
Genau. Dass der FC Bayern Hamburg deklassiert, nur mit 5-0, muss man ja fast sagen, lag ja auf der Hand.
Hey, mein Kicktipp hat sich gefreut, da habe ich 5-0 getippt.
Stark. Hoffenheim gewinnt 2-4 bei Union Berlin. Mein Tipp mit Union Berlin wird es schwer haben, ist damit auch mal wieder kurz bestätigt, auch wenn die ja nicht so schlecht in die Saison gestartet sind. Ich glaube, das Highlight-Spiel, also man kann natürlich erstmal über Freitagabend reden und wunderschöne Freistöße von Grimaldo.
Krass.
Erstes Spiel von Julemand als Trainer und ein bisschen den Frankfurter Höhenflug gestoppt. Ja, bin ich gespannt. Leverkusen hat sich am Ende noch 2 gelb-rote Karten geholt.
Diese Andrich gelb-rote war ja schon dämlich, aber also ganz, ganz komisches Spiel.
Ja.
Und da siehst du mal halt, jetzt haben andere Mannschaften das Problem. Wenn ein Doan nicht gut spielt, dann hat die ganze Mannschaft ein Problem.
Korrekt, korrekt. Ja, und das absolute Freakspiel war natürlich Wolfsburg gegen Köln. Köln macht das 2-2 in der 91. Minute, dann macht Arnold einen Freistoß in der 99. Minute und Köln gleicht doch nochmal aus in der 104. Minute, also in der 14. Minute der Nachspielzeit. Ja, nichts für schwache Nerven, wenn man also Köln-Fan ist, Wolfsburg-Fans.
Ich glaube, als Köln-Fan macht es gerade sehr viel Laune irgendwie. Ja. Auch im Pokal kommst du in der Nachspielzeit, machst du das Unentschieden und gewinnst noch. Dann hast du dein erstes Heimspiel in der ersten Liga, zerlegst einen Euroleague-Teilnehmer. Jetzt holst du dir da irgendwie in einem absolut verrückten Spiel mit Gewitterunterbrechung und Pyrounterbrechung holst du dir noch ein 3-3, wo 3 Tore davon einfach in der Nachspielzeit fallen. Also ich glaube, das macht schon ziemlich Laune.
Glaube ich auch.
Bei Wolfsburg übrigens, Stefan, die hatten ja ihr 80-jähriges Jubiläum und da irgendwie auch riesen Choreo gemacht und ausverkauftes Haus, wie es auf Sky oder in der Sportschau hieß. Und wenn man dann so ins Stadion rumgeguckt hat, da war schon sehr viel frei für ausverkauft. Das war dann so diese Leipzig-Ausverkauft-Vibes ein bisschen. Aber immerhin, die Leute, die dort was aufbauen oder dort was machen in der Fanszene, das sah schon, zumindest die Choreografie sah ganz cool aus.
Okay.
Aber jetzt auch genug Wolfsburg gelobt.
War es ein VW Golf oder was war's?
Nee, das war nicht unbedingt. Da war, ich meine, sie sind, ich weiß nicht, sie hatten sogar einen Fanmarsch und ich glaube, der war nicht von VW ins Leben gerufen. Aber schon, das VW-Werk musste wohl dann stillgestanden sein, auf jeden Fall am Samstagmittag. Das ist ganz klar.
Okay. So, und jetzt ist natürlich schwer zu sagen, war Bremen so gut oder Gladbach so schlecht? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Ioane gefeuert wurde. Aber Bremen hat natürlich 4 Tore gemacht, ist jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt, auch mit Mbangula, der neue Spieler, hat getroffen. Und 4 Tore auswärts machen und dann den SC Freiburg empfangen, ist natürlich, also gäbe jetzt schlechtere Ergebnisse für Bremen vor diesem Spiel. Was erwartest du denn? Wer nimmt seinen Höhenflug besser mit? Wer fliegt denn besser?
quasi. Ich hoffe wir, weil ich habe keine Lust auf den nächsten Downer, vor allem nicht vor der Euroleague. Ich hätte einfach Bock, dass man da jetzt sich ein bisschen noch weiter Selbstvertrauen tankt, was mitnimmt in Bremen und dann wirklich gut gelaunt und mit richtig Motivation auch in gegen Basel starten kann dann nächste Woche. Aber ich weiß nicht, Bremen war jetzt irgendwie gefühlt vor, ich sag mal, 2-3 Tage vor Ende der Transferphase haben die noch gedacht, das wird eine Abstiegssaison. Dann kommt Boniface und noch, wie hieß der Japaner, den sie noch verpflichtet haben? Jetzt weiß ich gerade den Namen gerade nicht mehr. Wie auch der Außenverteidiger, der dann reinkam.
Sugawara hat von Anfang an gespielt.
Genau, Sugawara, genau, ja. Und auf einmal ist ein totaler Hype bei denen entstanden. Und die fahren da ein bisschen drauf und da ist dann so ein Gladbach ein sehr angenehmer Gegner, wenn man sich die Tore aber anschaut. Also das 1-0 war ein geiles Tor von Mangula, der halt einfach richtig trocken sich keine Gedanken macht und den Ball halt einfach ins kurze Eck zimmert. Und dann ist es eklatant verteidigt beim 2-0. 3-0 ist ja, glaube ich, ein Elfer und 4-0 ist dann halt, da ist das Spiel eh schon vorbei und gefühltes Stadion in Gladbach war auch schon leer, weil so viele Leute gegangen sind. Man darf es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber man darf auch Horst Steffen nicht als Trainer unterschätzen. Ich glaube, der hat schon gute Ideen, wie sie da ein gutes Heimspiel hinlegen wollen. Und man muss da schon sich ein bisschen anstrengen, aber ich denke, ich würde sagen, je nach Spiel, also ich glaube, da bin ich jetzt eher auch wieder dabei, da kommt es ganz drauf an, was man für ein Spiel abliefert. Wenn man ein sehr biederes Spiel abliefert und verliert, wäre ich wahrscheinlich weniger zufrieden, als wenn man verliert und einfach coole Aktionen sieht und ein etwas befreienderes Freiburg und daher. Ich hoffe aber, dass man den Vibe vor allem, der entstanden ist jetzt am Samstag, dass man den ein bisschen mitnehmen kann im Team und da richtig auch mit Motivation, hoffentlich keine Übermotivation, aber mit Motivation richtig Bock auf das Spiel reingeht. Und dann ist da auf jeden Fall was drin. Weil also man hat jetzt Siege von Bremen jetzt oder halt einen Punktgewinn gegen Leverkusen, die den Trainer geschmissen haben. Gladbach eklatant schlecht Trainer geschmissen. Hoffen wir mal nicht, dass Schuster der Nächste ist, der da drunter leiden muss.
Ich glaube nicht. Ja, im Bangula der Tore Neuzugang natürlich mit Tor und 2 Vorlagen, also Tor, Vorlage und rausgeholt im Elfmeter. Aber ja, ich mache mir jetzt auch nicht ins Höschen und hoffe einfach, dass man mit dem Erfolgserlebnis im Rücken und einer weiteren Trainingswoche und Neuzugängen, die jetzt auch Erfolgserlebnisse hatten und so, dass man da einfach geschlossen auftritt und eine gute Leistung bringt. Na gut. Ja, die Woche drauf ist Euroleague. Zur Bremen-Episode haben wir einen Gast im Podcast. Macht euch gefasst. Und dann sage ich mal an dich erstmal vielen Dank für die Aufnahme und an die Zuhörer und Zuhörerinnen eine gute Woche, würde ich mal sagen.
Danke dir auch. Es war vielleicht eine etwas andere Episode für
alles.
Ich fand aber trotzdem...
Viben.
Wir viben, gell? So wie auch am Samstag im Stadion.
Genau.
Hat Bock gemacht. Danke an dich und euch da draußen eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nach den nächsten 3 Punkten.
Perfekt. Ciao, Paddy.
Tschö.